Schönen guten Abend, liebe Geschwister hier in Wächtersbach. Ich freue mich heute mit euch hier Gottesdienst zu feiern. Und als ich so über die Autobahn hier reinkam, habe ich gedacht, wie schön ist doch Wächtersbach. Ich bin das erste Mal hier, war in Schlüchtern und Gelnhausen und auch in Hanauer Raum in verschiedenen Gemeinden der Kirche des Nazareners und freien evangelischen Gemeinden. Aber hier bis nach Wächtersbach hat es noch nicht gereicht. Deshalb bin ich sehr froh, eure Gemeinde heute kennenzulernen und bei euch Gottes Wort weitergeben zu können. Mein Name ist Wilfried Mösinger. Wie gesagt, ich bin Gemeindereferent, aber im aktiven Ruhestand mittlerweile. Von 1976 bis 1979 ist schon ein bisschen her. War ich Zweitpastor in der Kirche des Nazareners in Hanau. Damals war Hugo Danker dort, als ich mit meiner Familie da war. Und später kam dann Werner Stöppler, der ja auch bei euch immer wieder predigt hier, wie ich im Internet gesehen habe. Das freut mich ganz besonders. Mein Hauptschwerpunkt damals in der Gemeinde war die Jugendarbeit. Und ich bin sehr, sehr dankbar unserem Vater im Himmel, dass aus dieser Jugendarbeit einige junge Leute Pastoren wurden. Ich denke da zum Beispiel an Martin Wahl oder an den Hans-Günter Mohn oder an den Andreas Maul und auch einige aus der Familie der Gütings in Seligenstadt damals noch sind ja Pastoren geworden, die mittlerweile in Frankfurt, Niedereschbach, Frankenthal und Gelnhausen Pastoren sind. Ich sage das jetzt nicht, um mich selbst zu rühmen, weil das war nicht mein oder der Verdienst meiner Frau. Wir haben den Jugendlichen damals nur ein paar Jahre unseres Lebens geschenkt. In erster Linie war das Verdienst der Väter und Mütter und Großeltern dieser jungen Leute, die für sie gebetet haben, auch der Verdienst der Gemeinden, in denen diese jungen Leute waren. Ich bin dem Herrn sehr dankbar, dass er das gewirkt hat und dass wir ein wenig dazu beitragen konnten. Gerade heute, wer die Losung gelesen hat, hat mich sehr gefreut, ein Zitat von Doug Hammarskjöld, das auch dazu sehr gut passt. Er sagte, freue dich, dass Gott deinen Einsatz brauchte in seinem Werk. Freue dich, dass du nur ein Werkzeug warst für ihn, der durch dich ein Stückchen zu dem Ganzen fügte, das er gestaltet zu seinem Ziel. Und so will ich es auch nehmen und dem Herrn sehr dankbar sein, dass er Frucht damals gewirkt hat, die bis in die heutige Zeit reicht. Nur noch ein paar Sätze zu mir und meiner Familie. Meine Frau Lydia und ich, wir haben drei erwachsene Söhne, zwei Schwiegertöchter und mittlerweile auch zwei ganz liebe kleine Enkelinnen. Die zweite ist gerade vor 12 Tagen zur Welt gekommen. Das ist natürlich ein ganz großes Geschenk für Großpapa Wilfried, der sich schon immer ein Mädchen gewünscht hat, nur es hat damals nicht geklappt. Jetzt kommen die Mädels. Also so ist es manchmal im Leben. Man muss nur Geduld haben. Wir wohnen, wie gesagt, bei Bensheim an der Bergstraße, wo letztes Jahr der Hessentag stattfand. War zufällig jemand mal dort im letzten Jahr? Niemand, da habt ihr was verpasst. Nicht nur wegen den tollen Events dort. Es gab dort auch einige christliche Gruppen, wie das T-Mobil und andere, die dort das Evangelium weitergeben konnten. Eine gute Möglichkeit. Nun als Gemeindereferent im aktiven Ruhestand bin ich in den verschiedensten Gemeinden, Kirchen, Freikirchen und Gemeinschaften, vorwiegend in Südhessen unterwegs, um dort Gottes Wort weiterzugeben. Und ich sage euch, Gott hat das so wunderbar gemacht mit den verschiedenen Gemeinden verschiedener Denominationen. Er hatte einen ganz wunderbaren Blumenstrauß zusammengepflückt und zusammengestellt. Wenn man mal so überkonfessionell in die verschiedenen Kreise kommt, sieht man das. wie toll das Gott gemacht hat, weil jeden Menschen spricht eine andere Gemeinde an. Ja, und das ist das Tolle, dass Gott das auch so führt, dass Menschen im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen oder in der Vereinigung evangelischer Freikirchen und natürlich auch im Verband der Deutschen Evangelischen Allianz so zusammenarbeiten. Und ich freue mich, dass bis heute noch zum Beispiel auch in Hanau, ich weiß nicht, wie es bei euch in Wächtersbach hier ist, eine sehr gute Allianzarbeit herrscht. Habt ihr auch hier eine Allianz? Wächtersbach hat noch keine Allianz. Vielleicht kommt es ja noch. Ich finde es ganz toll, weil unser Herr will die Einheit unter uns Christen. Er hat gesagt, Vater, ich will, dass die bei mir sind, deine Gemeinde, dass sie zusammenstehen in Einheit, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast. Nun noch ein paar Gedanken zu diesen Schriften, die ich mitgebracht habe. Ich arbeite seit 8 Jahren ehrenamtlich für die Stiftung Marburger Medien und gestalte bei Festen und in Gemeinden solche Ausstellungen mit kreativen christlichen Kreativprodukten. Und ich habe hinten heute eine kleine Auswahl mitgebracht. Schaut euch da gerne mal um, nehmt mit, was ihr braucht. Ich habe ein Körbchen dazugestellt, wer was reinlegen möchte, vielen Dank. Wer nicht, darf sich trotzdem bedienen. Das ist der Sinn der Sache, dass diese Schriften unters Volk kommen. Und sie sind eine gute Möglichkeit, auf einfache und unaufdringliche Art und Weise Menschen mit dem Evangelium bekannt zu machen. Nun, liebe Geschwister, war ja im letzten Monat die internationale Gebetswoche. Sie wird auch oder wurde früher Allianz-Gebetswoche genannt, heute internationale Gebetswoche, zum Thema Jesus lehrt beten. Und ich möchte dieses Thema heute Abend ein bisschen erweitern noch anhand eines Gleichnisses, dem Gleichnis von der beharrlich bittenden Witwe und dem unbarmherzigen Richter, wie wir es vorhin in der Schriftlesung gehört haben. Und das Thema soll lauten, beharrlich beten oder never give up. Weil, never give up heißt ja, gib niemals auf, beharrlich beten, weil am Gebet anzuhalten, also anhaltend zu beten, manchmal für uns Christen lebensnotwendig und manchmal auch notwendend ist. Dazu eine kleine Anekdote zum Thema Gebet. Wie es ja manchmal so ist, sitzen Pastoren zusammen, es waren 3 an der Zahl, und sie diskutieren über die beste Haltung beim Gebet. Habt ihr da auch schon mal drüber diskutiert, was die beste Haltung beim Gebet ist? Der Erste sagt, oder ich muss dazu sagen, die waren in einem Raum, wo sich gerade ein Telefontechniker aufhielt. Und was das damit zu tun hat, sage ich euch gleich. Der erste Pastor sagt, knien beim Gebet ist die beste Haltung. Nee, sagt der Zweite. Ich erlebe die meisten Gebetserhörungen, wenn ich stehe und die Hände zum Himmel erhebe. Ihr seid beide völlig falsch, erklärt der Dritte. Die beste Haltung beim Gebet ist, flach auf dem Boden zu liegen, mit dem Gesicht nach unten. Jetzt kann sich der Telefontechniker nicht mehr zurückhalten und sagt, meine Herren, das beste Gebet, das ich jemals gesprochen habe, war, als ich kopfüber an einem Telefonmast hing. Wir lachen darüber, aber diese kleine Episode hat wirklich eine große Aussage. Denn es ist ein gutes Beispiel dafür, dass nicht die äußere Form beim Gebet entscheidend ist, sondern die Notwendigkeit, dass wir Gebet brauchen und vor allem, dass unser Herz dabei ist, dass wir begreifen, wie notwendig und notwendend Gebet ist. Und dieses Beispiel zeigt meines Erachtens auch, dass wir als Christen oft noch viel zu beschäftigt sind mit uns selbst, mit Traditionen und Lehrfragen, während draußen Menschen in geistlicher und materieller Not sind, die im übertragenen Sinn kopfüber da am Telegrafenmast baumeln. Sie brauchen unsere Hilfe und die Hilfe unseres Herrn. Ich möchte noch kurz beten. Lieber Vater im Himmel, ach bitte gib doch jetzt jedem von uns ein Wort für sein Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Ihr merkt es vielleicht, oder ich bin auch etwas erkältet, wie viele zurzeit, es geht überall rum. Man hört nur noch Leute, die am Husten sind. Und Wächtersbach macht da keine Ausnahme, habe ich gemerkt heute Abend. Ja, gut. Liebe Geschwister, es gibt ja auch gute Traditionen. Ich wollte damit ja jetzt nicht gegen Traditionen reden. Eine gute Tradition zum Beispiel ist, morgens vor Tagesanbruch zu beten und seine stille Zeit zu halten. Wie schnell sind wir doch morgens dabei, mit allem anderen uns zu beschäftigen und vernachlässigen das Gebet und die Stille vor Gott. Und wir wundern uns dann manchmal, wenn wir müde und kraftlos und depressiv und entmutigt sind. Gott will uns durch die Begegnung mit ihm immer wieder neu erfrischen. Martin Luther war das Gebet frühmorgens vor den Alltagsgeschäften ganz wichtig. Es ist bekannt, dass er einen Barbier namens Peter Beskendorf hatte. Eines Tages fasste sich Meister Peter ein Herz und fragte: Herr Dr. Luther, wie beten Sie eigentlich? Und wisst ihr was? Der Martin Luther hat ihm mit einem 40 Seiten langen Brief geantwortet. Keine Angst, ich habe nicht vor, den Brief vorzulesen. Ich habe den auch nicht nur den einen Ausschnitt. Als erste Hilfe gab Luther seinem Barbier folgenden Rat: Darum ist's gut, dass man frühmorgens lasse das Gebet das erste und des Abends das letzte Werk sein. Und man hüte sich mit Fleiß vor diesen falschen, betrügerlichen Gedanken, die da sagen: Harre ein wenig, in einer Stunde will ich beten, denn ich muss dies und das zuvor noch erledigen. Mit solchen Gedanken kommt man vom Gebet in die Geschäfte, die halten und umfangen einen, sodass aus dem Gebet des Tages nichts mehr wird. Kennt ihr das? Ich kenne das. Und dann entfaltet er in diesem Brief, was Gebet ist. Wie wahr, Luther hat doch genau den Nagel auf den Kopf getroffen und damals schon geschrieben, wie es uns heute oft geht. Dass auch wir manchmal vor Geschäftigkeit und aus Zeitmangel nicht dazu kommen, zu beten und unsere Stille vor Gott zu halten. Nun, in der Schriftlesung vorhin hörten wir, wie wichtig es ist, dass wir ausdauernd und beharrlich beten. Ausdauernd und beharrlich. Luther hat diesen Text überschrieben mit alle Zeit beten und nicht nachlassen. Eine moderne Übersetzung sagt, lasst Gott keine Ruhe als Überschrift zu diesem Gleichnis. Lasst Gott keine Ruhe wie diese arme Witwe, die immer wieder den genervten Richter bat, ihr doch zu helfen. Was ausdauerndes, beharrliches Bitten bewirken kann, möchte ich euch anhand einer kleinen Geschichte aus den USA erzählen. Der Amerikaner Paul Harvey erzählte folgende Begebenheit. Eine junge Mutter, ich vermute jetzt mal, sie war gläubige Christin, ging mit ihrem 3-jährigen Sohn in den Supermarkt einkaufen. Bevor sie den Laden betrat, ermahnte sie ihren Sohn: Hör gut zu, wir kaufen heute keine Schokolade und keine Kekse, du brauchst also gar nicht zu fragen. Sie setzte den Jungen in den Einkaufswagen, ging durch die Regalreihen, um alles zu besorgen, was sie brauchten. Der kleine Junge hielt sich ganz tapfer, bis sie zu den Süßwaren kamen, Angesichts der vielen Schokoriegel, Kekse und Fruchtgummis rief er: Mama, kann ich meine Schokokekse haben? Die Mutter sagte: Ich hab dir doch gesagt, du sollst nicht fragen. Wir kaufen heute nichts Süßes. Na gut, der Einkauf wurde fortgesetzt. Beim Suchen nach dem Gries kam die Mutter erneut am Regal mit den süßen Dingen vorbei. Der Junge fragte sofort wieder: Mama, kann ich bitte meine Lieblingsschokokekse haben? Die Mutter antwortete streng: Ich habe dir gesagt, heute gibt es nichts, also sitz ruhig und sei still. Wie sollte es anders kommen? Schließlich erreichten sie die Kasse und das Ende des Einkaufs nahte. Der Junge wusste, dass jetzt seine letzte Chance gekommen war. Er stand im Einkaufswagen auf und rief so laut er konnte: Im Namen des Herrn Jesus Christus könnte ich bitte, bitte ein paar Schokokekse haben. Alle Leute an der Kasse klatschten Beifall, lachten. Was denkt ihr, bekam der Junge seine Schokokekse? Ich glaube auch. Die Leute waren nämlich so beeindruckt, dass sie alle etwas dazu beitragen wollten, dass der Junge seine Schokokekse bekam. Und die Mutter verließ mit sage und schreibe 23 Packungen Schokokekse den Supermarkt. So geht ausdauerndes Bitten im Namen Jesu, ihr Lieben. Könnte ich bitte, bitte und immer wieder Gott nicht nerven, in dem Sinn jetzt negativ gemeint, aber dranbleiben, immer wieder bitten, im Namen Jesu, never give up, gib niemals auf. Ob uns das unser Vater im Himmel ausschlagen kann, wenn wir so im Vertrauen, im Gebet zu ihm kommen? Gott denkt nämlich nicht wie wir, bloß nicht rumnerven. Bei ihm können, ja dürfen wir auch mal rumnerven, jammern, bitten und betteln. Er hält das aus, er ist der souveräne und allmächtige Gott. Er muss sich ja hunderte von Millionen Jammerer auf dieser Erde zur gleichen Zeit und Beter zur gleichen Zeit anhören. Unvorstellbar, aber das zeigt die Größe und Allmacht unseres Gottes. Nun möchte ich diesen Text, den wir in der Schriftlesung vorhin gehört haben, noch einmal nach einer modernen Übertragung vorlesen. Jesus benutzte irgendwann mal wieder einen Vergleich, um klarzumachen, dass man beim Beten auch mal rumnerven sollte und so lange durchbeten, bis Gott handelt. In der Stadt lebte ein Typ, der am Gerichtshof den Job eines Richters hatte. Er war bekannt als harter Hund, dem total egal war, was Gott und die Menschen über ihn dachten. Eine alleinstehende Frau, deren Mann vor einiger Zeit gestorben war, erhob Anklage gegen jemanden, der sie betrogen hatte. Dafür kam sie immer wieder persönlich in das Büro des Richters, um ihm zu sagen: Bitte helfen Sie mir doch, zu meinem Recht zu kommen. Der Richter aber schob immer wieder den Fall beiseite. Weil die Frau aber jeden Tag auf der Matte stand und rumnervte, sagte er sich schließlich: Also Gott und die Menschen sind mir eigentlich total egal, aber diese Alte da raubt mir echt den letzten Nerv. Ich werde ihren Fall vorziehen und schnell über die Bühne bringen, damit sie mich endlich in Ruhe lässt. Kapiert ihr, fragt Jesus, was ich damit sagen will? Wenn selbst so ein ätzender Richter bereit ist, so jemandem Recht zu verschaffen, dann wird Gott doch erst recht sofort zur Stelle sein, wenn seine auserwählten Leute Tag und Nacht zum Himmel schreien. Ich garantiere euch, er wird sofort ankommen und für Recht sorgen. Die Frage ist für mich also nicht so sehr, ob Gott handelt, sondern vielmehr, wie viele Leute noch da sein werden, wenn der Menschensohn, der Auserwählte, auf diese Erde zurückkehren wird. Beharrlich beten, Never give up. Schauen wir uns mal diese drei Dinge in unserem Text an. Die unbeugsame Witwe, den genervten Richter und den rechtverschaffenden Gott. Die unbeugsame Witwe, sie war wirklich unbeugsam, denn sie ließ sich nicht einschüchtern. Sie stand beim Richter immer wieder auf der Matte. Wahrscheinlich war es eine alleinstehende Frau, die keinen Mann mehr hatte, vielleicht auch keinen Sohn, der ihr helfen konnte, die Angelegenheit zu regeln. Keiner hat sie beschützt, keiner tritt für sie ein. Vielleicht will jetzt jemand noch das Wenige, das sie besitzt, ihr wegnehmen. Vielleicht handelt es sich um eine Geld- oder Erbschaftsangelegenheit. Wir wissen es nicht genau. Auf jeden Fall war diese Frau im Recht, aber sie konnte ihr Recht nicht durchsetzen. Sie brauchte dazu die Hilfe des örtlichen Richters. Aber nicht mal der eigentlich dafür da war, ihr zu helfen, für ihr Recht zu sorgen, setzt sich für sie ein. Wir wissen nicht, vielleicht war er bestechlich, wollte Geschenke, aber die Witwe hatte nichts zu bieten. Also muss sie warten und warten und warten, aber sie lässt nicht locker, sie gibt nicht auf, täglich erscheint sie bei ihm auf der Matte. Für uns bedeutet das, gib nicht auf, resigniere nicht, bringe deine Bitten immer wieder vor Gott. Hör nicht auf, dich an ihn zu wenden. Er, dein gerechter Herr und Richter, ist für dich, ist für uns da. Ein Vorbild im Nicht-Aufgeben war mir ein Mann namens Viktor Manogaram, der frühere Leiter von Jugend für Christus Indien. Ich habe auch einige Jahre bei Jugend für Christus gearbeitet und habe in den 80er Jahren seine Predigten in verschiedenen Gemeinden übersetzt. Und Viktor Manogaram, diesem Mann aus Indien, der durch viele Schwierigkeiten und Kämpfe dort gehen musste, ihm war es wichtig, in jeder Predigt den Leuten zu sagen, never give up, gebt niemals auf, bleibt dran an Gott. Und diese drei Worte, never give up, werde ich niemals vergessen. Paulus sagt, seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Eine beharrliche Beterin war auch die Mutter des Kirchenvaters Augustinus. Ihr habt von Augustinus ganz sicher gehört. Er lebte 354 nach Christus und er ging vor seiner Bekehrung viele Irrwege und lebte auch recht ausschweifend. Aber seine Mutter Monika war eine Frau des Gebets. 33 Jahre lang betete sie für den Augustinus, bis er dann zum lebendigen Glauben an Christus kam und das wunderbare Gebet sprach, Herr, unser Herz ist unruhig, bis dass es ruht, o Gott, in dir. Meine Frage, würdest du 33 Jahre für dein Kind beten? 33 Jahre, in dem dein Kind vielleicht keinen Anschein von Glauben zeigt? 33 Jahre mit Rückschlägen im Glaubensleben, mit enttäuschten Hoffnungen und scheinbarer Nichterhörung der eigenen Gebete? Oder gibst du schon noch ein paar Jährchen auf? Die Mutter des Kirchenvaters Augustinus, sie ist übrigens Monika, lag Gott 33 Jahre in den Ohren und sie hörte tatsächlich nicht auf, bis ihr Sohn Augustinus und später dann auch ihr nichtgläubiger Ehemann zu Christus fand. Ein wunderbares Beispiel, was Gott durchs Gebet tun kann. Oder heute las ich von dem deutschstämmigen Pionier der englischen Waisenhausarbeit in Bristol, dem Georg Müller. Von ihm wurde erzählt, dass er 63 Jahre und 8 Monate, so genau hat man das festgehalten, für die Bekehrung seines Freundes betete. Und das Interessante ist, Müller selbst hat es nicht mehr erlebt, dass sein Freund zum Glauben kam. Aber Kurz nach dem Tod von Georg Müller kam sein Freund zum Glauben. 63 Jahre und 8 Monate für ihn gebetet. Wir brauchen manchmal Geduld, ihr Lieben. Geduld und Ausdauer im Gebet. Beispiele für beharrliches Gebet. Schauen wir uns jetzt mal den Richter an. Dieser Mann wird in einer Übersetzung als harter Hund, als ungerechter, gottloser Mensch bezeichnet, wo doch gerade ein Richter unbetrüglich und ehrenhaft einen guten Rechtssinn haben sollte. Vielleicht war dieser Mann bestechlich, machte seine eigenen Gesetze, warf seinen eigenen Vorteil aus. Die anderen interessierten ihn nicht. Es ging ihm um ihn selbst. Die anderen waren nur da, um seine Wünsche zu erfüllen, nicht umgekehrt, wie es eigentlich sein sollte. Dieser Richter hatte absolut keine Ehrfurcht vor Gott und vor Menschen. Aber an diesem Richter führte kein Weg vorbei. Die Frau musste zu diesem schrecklichen Kerl. Sie trug ihm ihr Anliegen immer wieder vor, aber er schob es immer wieder beiseite und dachte, na, das hat sich irgendwann von selbst erledigt. Da hatte der Richter aber die Rechnung ohne den Wirt gemacht und nicht mit der Ausdauer und Beharrlichkeit dieser Frau gerechnet. Sie ließ sich nicht abwimmeln. Sie gab nicht auf. Immer wieder stand sie bei ihm auf der Matte und bat um ihr Recht. So vergingen vielleicht Tage, Wochen, Monate, wir wissen es nicht, aber es passierte nichts seitens des Richters. Und die von uns einmal einen Rechtsstreit geführt haben, wissen, dass das auch heute noch sehr lange dauern kann, bis mal ein Urteil gesprochen wird, Monate oder Jahre. Man wartet, fragt nach, es passiert nichts. Und wenn man dann zu guter Letzt in einem Urteil seitens der Justiz sein Recht bekommt, heißt das noch lange nicht, dass man tatsächlich auch das Geschuldete oder das Geld erhält, was einem zusteht. Siehe das alte Sprichwort, Recht haben und Recht bekommen sind zwei Paar Schuhe. Schuldnern fallen da viele Ausreden, Tricks und Gründe ein, um nicht ihren Verbindlichkeiten nachzukommen. Nun, wie wandte sich das Blatt in unserem Gleichnis hier? Hatte der Richter mittlerweile eingesehen, dass diese Frau seine Hilfe braucht und ohne ihn keine Chance hat? Nein. Diese Frau macht mich noch verrückt, sagt er. Er hatte Angst, dass sie vielleicht noch handgreiflich wird. Und einige haben vorhin gelächelt bei der Schriftlesung, wo es dann hieß, dass der Richter schon mit dem Gedanken spielte, die Witwe könne eines Tages kommen und ihm ins Gesicht schlagen. Wir wissen es nicht. Womöglich verarbeitete er auch bereits diese Gedanken und die unterschwellige Angst in seinen Träumen. Und da ist es auch gut möglich, dass er vielleicht eines Nachts einen schrecklichen Albtraum hatte. Ich fantasiere jetzt mal, eines Nachts wachte der Richter schweißgebadet auf. Oh. Er hatte geträumt, dass die Witwe in sein Büro kam. Sie sah aber ganz anders aus. Keine nette alte Dame mehr, sondern eine brutale Mörderin. Mit hasserfülltem Gesicht schlug die grausame Witwe die Bürotür des Richters mit einer schweren Axt ein. Sie trat die Bruchstücke beiseite und wollte gerade mit der Axt auf den Richter einschlagen. Da wachte er zum Glück auf. Am nächsten Morgen war alles anders. Der Richter hatte sehr schlecht geschlafen, verständlicherweise, und sah noch beim Rasieren die Axt auf sich zukommen. Er ging ins Büro und die erste Anweisung, die er gab, war: Sorgt dafür, dass diese Frau ihr Recht bekommt, was doch Albträume manchmal bewirken können. Spaß beiseite, letzten Endes gab der Richter dem beharrlichen Drängen nur nach, weil er die Geduld verloren hatte, weil die Frau ihm auf den Wecker ging und ihm lästig war. Deshalb verhalf er ihr zu ihrem Recht. Ihr Lieben, wie anders Gott. Er ist ein gerechter, barmherziger und gnädiger Richter. Nicht, weil wir ihm mit unseren Gebeten nerven und er endlich seine Ruhe haben will, hilft er uns, sondern nein, weil er es versprochen hat. Und er hat sich an sein Wort gebunden, Psalm 12, Vers 6, ich will eine Hilfe schaffen dem, der sich danach sehnt. Und er steht auch zu seinem Wort und greift auch zu seiner Zeit in unsere Nöten ein. Lasst uns im Glauben und im Gebet wie diese Witwe festhalten. Im Glauben, dass das Gute sich durchsetzen wird, dass die Gerechtigkeit am Ende siegt und dass am Ende alles recht wird. Der Hebräerschreiber sagt, wirf dein Vertrauen nicht weg, liebe Schwester, lieber Bruder, denn es hat eine große Belohnung. Also, never give up, gib niemals auf. Und der letzte Punkt, der recht verschaffende Gott. Es lohnt sich, diesem Gott zu vertrauen. Was Jesus uns in diesem Gleichnis sagen will, ist doch das. Wenn schon ein korrupter und gottloser Richter durch die anhaltende Bitte der Witwe zum Rechtsspruch bewegt wird, wie viel mehr wird der barmherzige und gnädige Gott, unser Vater im Himmel, rechtschaffen seinen Kindern? Er hört und er erhört uns zu seiner Zeit. Darauf können wir uns felsenfest verlassen. Gott ist nämlich nicht wie der ungerechte Richter, der unsere Anliegen immer wieder vertagt und der endlich genervt nachgibt. Nein, Gott weiß, was wir brauchen, was wir nötig haben und was gut für uns ist. Und er gibt uns auch, was wir brauchen. Ich denke und ich hoffe, wir alle haben das schon in unserem Leben erfahren, dass Gott uns das schenkt, was wir brauchen. Nicht immer das, was wir wollen, ganz bestimmt nicht. Nicht alles, was wir wollen, ist gut. Aber das durften wir auch als Familie in unserem Leben immer wieder erfahren, dass Gott uns mit dem versorgt, was wir brauchten. Und dieses Gleichnis von der beharrlich bittenden Witwe will uns nicht sagen, dass wir bei Gott nun auftrumpfen sollen als die Fordernden. Nein, wir können bei Gott nichts erzwingen, sondern wir sollen beten um ein Anliegen, aber immer offen lassen, Herr, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Herr, dein Wille geschehe. Ich bete für das Anliegen und bitte dich von Herzen, wenn es in deinem Willen ist, lass es geschehen. Wenn nicht, wie Jesus betete, Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Nun, das ist ein großer Unterschied. Nichts von Gott fordern, aber eindringlich bitten und sich nicht abweisen lassen. Never give up. Pastor Alfred Christlieb, vielleicht kennen ihn noch einige vom Namen, ein oberbergischer Pastor, sagte zu diesem Gleichnis, immer wieder zu Gott kommen, nicht müde werden im Beten und Anrufen, nicht im Gebet nachlassen. Die Hilfe für die Witwe brach endlich herein. Zwar war sie lange ausgeblieben. Die Worte der Richter wollte lange nicht deuten auf eine lange Gedulds- und Wartezeit dieser armen Frau. Der ungerechte Richter, der weder Gott noch Menschen scheute, wurde durch das anhaltende Bitten der Witwe zuletzt doch bewogen, ihr zu helfen. Wenn jener ungerechte Richter durch das anhaltende Bitten gegen seinen Willen zum hilfreichen Eingreifen bewogen wurde, wie viel mehr wird Gott, der nicht ungerecht, sondern gerecht ist, der nicht lieblos, sondern barmherzig ist, zur rechten Zeit ganz gewiss seine rettende Hand ausstrecken. Lasst uns nur den Glauben halten, der mit der Witwe immer wieder zur höchsten Instanz eilt, bis uns Hilfe zuteil wird. Je länger sie ausbleibt, desto herrlicher wird sie werden. ein ganz wertvolles Wort von Pastor Alfred Christlieb. Sicherlich erhört Gott nicht alle unsere Gebete. Bonhoeffer schon sagte, dass nicht alle unsere Wünsche, aber alle Verheißungen und Versprechen Gottes erfüllt werden. Gott hat den weiteren Durchblick in unserem Leben und den weiteren Blickwinkel als wir selbst. Er übersieht unsere nach augenblicklicher Befriedigung geäußerten Wünsche. Er tut dies zu unserem Besten, auch wenn er uns manchmal Wünsche versagt. Und ist es nicht auch so, dass wir ein erfülltes und glückliches Leben haben können, trotz vieler unerfüllter Wünsche? Christen in Ländern, die verfolgt werden, die materiell in großer Armut leiden, bezeugen das immer wieder, dass sie in den tiefsten Tiefen und Nöten diesen Herrn erlebt haben, die Freude des Glaubens, der innere Frieden, der ihnen geschenkt wurde, trotz aller äußeren Armut und trotz allem Mangel. Gott, ihr Lieben, ist ja kein Wunscherfüllungsautomat, in den wir oben sozusagen unser Gebetsanliegen einwerfen und unten kommt dann die Gebetserhörung raus. So ist Gott nicht, sondern er ist der souveräne Herr unseres Lebens, der einen Plan mit unserem Leben hat, der uns führt und der ganz genau weiß, wie unsere Wege verlaufen und der Stück für Stück uns begleiten will, selbst in den dunklen Tagen unseres Lebens. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, bist du Gott bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Ich komme zum Schluss. Meinst du, beschließt Jesus dieses Gleichnis, dass der Menschensohn Glauben finden wird, wenn er zurückkommt auf diese Erde? Wird er bei dir, wird er bei mir diesen Glauben finden? Dieses Vertrauen, diese Treue im Gebet, diese Beharrlichkeit, dieses Nicht-Aufgeben trotz aller Stürme, Schwierigkeiten, Nöte, Probleme, in denen wir alle immer wieder stehen, trotz aller Krankheit, trotz allen Nöten. Ich schließe mit einem Wort des bekannten China-Missionars Hudson Taylor, der sagte, nicht der große Glaube der Berge versetzt ist es, den Jesus bei uns sucht, denn wir sind ja vermutlich alle keine großen Glaubenskünstler. Nicht der große Glaube wird von uns verlangt, sondern wisst ihr, was von uns verlangt wird? Nur der Glaube, und wenn er noch so klein ist, an einen großen und allmächtigen Gott. Das ist der Unterschied. Gott erwartet von uns keinen unmöglichen Glauben, sondern erwartet unseren Glauben an ihn als dem, der alle Macht im Himmel und auf Erden hat. Lasst uns mit diesem Herrn in die neue Woche hineingehen, im Wissen, dass er da ist, dass er uns begleitet, dass er auch in Zukunft mit uns geht und dass er wiederkommen wird, um sein Reich aufzurichten, wo wir dann bei ihm in Herrlichkeit das schauen dürfen, was wir hier geglaubt haben. Deshalb beharrlich beten, never give up. Es lohnt sich, denn das Beste kommt noch. Gott segne euch. Amen.